Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ist seit 40 Jahren bei der Polizei. Der hat die Amtsbezeichnung Hauptkommissar. Er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jörg Radek.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Herr Radek, heute wird der Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Die wichtigste Erkenntnis vorab, die Reichsbürgerszene wird immer größer und sie wird immer radikaler. Überrascht Sie das?
Offensichtlich haben wir hier in der Vergangenheit ein Phänomen gehabt, das nicht so von staatlicher Seite aus beobachtet wurde. Dass man ziemlich schnell zum Urteil kam, das sind alles nur Spinner. Und wenn man solchen Spinnern den Raum gibt, dann entwickeln sie sich zu einem Problem. Und das Problem haben wir jetzt offensichtlich.
Also ganz offenkundig eine Fehleinschätzung. Jetzt sieht es so aus, dass man diesen Reichsbürgern unterstellt, sie seien bereit für schwerste Straftaten. Was sind schwerste Straftaten?
Schwerste Straftaten, das geht immer einher mit Tod, Totschlag, Mord. Ich erinnere nur daran, dass bei einer versuchten Festnahme ein Spezialist des SEK, und die gehen schon besonders behutsam vor und machen eine Risikoabwägung, dass der getötet wurde. Das zeigt also, welche kriminelle Energie in dieser Vereinigung steckt.
Ansonsten in diesem Verfassungsschutzbericht auch die üblichen Verdächtigen, in Anführungsstrichen, also Linksextremisten, vor allem auch Rechtsextremisten und islamistische Gefährder. Wie schätzen Sie diese Szene ein?
Ja, sie ist da. Man muss insbesondere, was den politischen Extremismus anbelangt, muss man sehr aufmerksam sein. Man darf da nicht nur immer auf die eine Seite schauen und die andere dabei ausblenden. Man muss das insgesamt, den politischen Extremismus in einer Demokratie immer als insgesamt betrachten. Da hilft es auch nicht, aus parteipolitischen Gründen den einen oder anderen zu bevorzugen in der Nichtbeachtung, sondern immer gesamtheitlich. Ja. Und auch den islamistischen Terrorismus darf man auch nicht, oder Extremismus darf man auch nicht außer Acht lassen. Da liegt Spannung drin.
Wobei das, was Sie gerade gesagt haben, in der Tagespolitik ja durchaus passiert.
Das ist genau eine der Verwerfungen, glaube ich, die wir mittlerweile zunehmend haben, ja, dass weniger das Polizeitaktische gesehen wird, sondern eher das Verfolgen von politischen Zielen.
Kurz noch ein anderer Aspekt, der jetzt vielleicht quantitativ nicht die ganz große Rolle spielt, aber trotzdem jedenfalls erwähnenswert ist, die zunehmende Gewalt gegenüber Polizisten und gegenüber Rettungskräften.
Da, denke ich, liegt die Ursache in einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft. Das fängt an, wie ich spreche, das fängt oder setzt sich weiter fort, wie ich handle, ja, wie gehe ich in einen Konflikt hinein, bin ich schon von vornherein bemüht, diesen Konflikt nur gewalttätig zu lösen oder bin ich auch bereit, mal zurückzustecken. Aber wir haben das Phänomen insbesondere, dass wir ja als Träger des Staates wahrgenommen werden, ja, und das halte ich für besonders verwerflich.
Haben Sie diese zunehmende Gewalt selbst erlebt oder kennen Sie Kollegen, denen das widerfahren ist?
Also der Klassiker ist ja bei der Polizei die Großlage, wenn dann rücksichtslos auf die Polizisten mit Steinen geworfen wird. Das haben wir jahrelang gehabt, aber wir haben jetzt eine Abwanderung der Gewalt, insbesondere wenn es zu Familienstreitigkeiten kommt. Dass dann also die beiden Streithähne sich gegen die Polizisten wenden und gegen diejenigen, die zur Rettung von Menschenleben berufen sind. Und das, denke ich, da müssen wir als Gesellschaft ganz deutlich ächten.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, ist Jörg Radek, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Vielleicht zur Begriffsklärung, Herr Radek, Gewerkschaft der Polizei ist angedockt beim Gewerkschaftsbund?
Richtig.
Beim DGB?
Wir sind Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund,
ja. Und dann gibt es noch eine Polizeigewerkschaft, die, glaube ich, ein bisschen kleiner ist als die Ihre.
Richtig, und die ist Mitglied im Deutschen Beamtenbund.
Ist das eine Konkurrenzorganisation? Ergänzen Sie sich oder beachten Sie sich erst gar nicht?
Also ich pflege an der Stelle zu sagen, es ist ein Marktbegleiter. Wir sind mit der mitgliedsstärkste Organisation, wir haben die Mehrheiten in den Personalräten und wir sind auch politisch einflussreicher.
Okay. Lassen Sie uns über das reden, was an bayerischen Grenzen seit ein paar Tagen praktiziert wird. Verschärfte Grenzkontrollen. Wie sind da die bisherigen Erfahrungen der Bundespolizei, weil die ja letztlich dafür zuständig ist?
Ja, so wie Sie jetzt schon anmoderiert haben, frage ich mich, was haben wir an dich vorher gemacht? Wir haben auch schon vorher Grenzkontrollen gemacht. Wir betreiben es jetzt mit größerer medialer Aufmerksamkeit, aber die Zahlen sind im Grunde genommen stabil, genauso wie vorher auch. Wir greifen
stabil heißt?
Wir haben keine großen Absenkungen, sondern wir haben 3 bis 5 Aufgriffe, die wir zurückweisen können.
Pro Tag?
Pro Tag. Aha. Und
Das sind zwischen 1.000 und 1.500 Menschen im Jahr.
Das ist die Zahl, die Fallzahl, die wir haben. Und wir haben nur eine Konzentration auf die österreichische Grenze. Das muss man in diesem Zusammenhang auch immer wieder sagen.
800 Kilometer und die anderen Grenzen, glaube ich, 3.000 Kilometer in der Größenordnung.
Richtig. Also wir haben ein Verhältnis, dass wir also in 2017 Aufgriffszahlen hatten von erlaubter Einreise, so knapp 13.000 an der österreichischen Grenze und bundesweit 33.000. Jetzt konzentrieren wir uns nur auf die 830 Kilometer nach Österreich und alles andere vernachlässigen wir.
Warum?
Schlicht und ergreifend Personalmangel, weil wir dafür nicht das Personal haben, dafür auch nicht die Infrastruktur haben und weil wir eben eine Konzentration auf die österreichische Grenze haben. Damit unterbinden wir aber nicht die Binnenwanderung in Europa.
Okay, jetzt haben wir andere Außengrenzen. Wir haben die Außengrenzen zu den osteuropäischen Ländern, Polen beispielsweise. Wir haben die lange Grenze auch zu Frankreich, zu verschiedenen Benelux-Staaten. Da können die Leute nach wie vor reinkommen, wie es ihnen gerade gefällt? Oder ist da der Grenzschutz, der praktiziert wird, ausreichend?
Wir haben ja das Prinzip der Freizügigkeit seit dem Wegfall der Grenzkontrollen 1995. Und selbstverständlich freuen wir uns, dass wir diese Freizügigkeit haben. Aber wir brauchen auch einen Grenzschutz, der die unerlaubte Grenzübertritt kontrolliert, der den Missbrauch dieser Freizügigkeit kontrolliert. Und das können wir mit unserem derzeitigen Personalstand weder zu Polen noch zu Tschechien und auch nicht zu den westlichen Staaten regeln.
Dieser Missbrauch, so haben Sie es gerade genannt, ist das für unser Land ein großes, ein mittleres oder ein kleines Problem, quantitativ gesehen?
Quantitativ gesehen würde ich das für ein mittleres Problem halten, weil es war jedem bewusst, als wir ein Europa ohne Grenzen geschaffen haben, dass wir ein Risiko haben mit steigender Kriminalität, dass wir ein Sicherheitsdefizit haben. Wir müssen dann sehen, dass die Mitgliedstaaten versuchen müssen, Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen. Da hängen wir noch hinterher.
Sollte man eigentlich, wenn es um stärkere und schärfere Grenzkontrollen geht, auch ins Auge fassen, wie sehr möglicherweise Pendler, Berufstätige, die über die Grenze müssen, weil sie im jeweils anderen Land arbeiten, davon betroffen sind?
Wenn wir die Grenze betrachten, müssen wir sie als Raum sehen. Wir haben einen Grenzraum, so wie Sie es beschrieben haben, wo die Menschen diese Freizügigkeit brauchen, um ihrem Broterwerb nachzugehen. Aber wir haben die Grenze als Raum auch als Tatmöglichkeiten. Dass ich also in Deutschland meine Tat verübe und dann nach Frankreich mich der Verfolgung entziehe. Das muss man auch abwägen, dass die Belastung für die Bevölkerung nicht zu groß wird.
Jörg Radek ist heute Vormittag unser Gast. Der Frage als Polizeigewerkschafter, wie viele Innenminister er erlebt hat?
Ach du meine, ja, seit Zimmermann alle.
Seit Zimmermann? Das ist ja 80er Jahre.
Ja.
CSU.
Ja.
Schließt dich ja der Kreis zu Seehofer, fällt mir gerade auf.
Ja, auch. Obwohl Herr Seehofer schon zugewandter war, als Herr Zimmermann das je war. Also insoweit, die Zeiten haben sich dramatisch verändert. Also man kann es gar nicht mehr vergleichen. Die 80er mit jetzt.
Wo würden Sie das festmachen? An einem Beispiel vielleicht?
Am Umgang, wie man mit einer großen Behörde der Bundespolizei, damals noch BGS unter Zimmermanns Zeiten.
Bundesgrenzschutz.
Für Zimmermann war das sehr weit weg. Aha. Und der Seehofer ist schon ziemlich dicht dran, obwohl ich jetzt als Gewerkschafter sagen würde, er müsste noch mehr Nähe zu den Mitarbeitern haben.
Ja, kennen Sie Seehofer persönlich?
Nein, leider noch nicht persönlich kennengelernt.
Kennen Sie de Maizière persönlich?
Mit dem habe ich eng zusammengearbeitet, also gute Gespräche gehabt. Da gab es Gespräche.
Der war ja in diesem Herbst 2015 der verantwortliche Innenminister, als die Grenzen aufgingen und Leute natürlich auch ins Land kamen ohne Pass und ohne Identität. Wird das in die Flüchtlingspolitik als eine Ursünde eingehen?
Ursünde, soweit würde ich da noch nicht gehen, aber es ist ein Meilenstein gewesen, ein Meilenstein, der bis heute noch wirkt. Denn diese Ministeranordnung von dem 13. September, 17.25 Uhr, eine Pressekonferenz gewesen, diese Ministeranordnung ist nie zurückgenommen worden. Das heißt also, dass die Bundespolizei nach wie vor nach einem Aspekt, nämlich eine humanitäre und völkerrechtliche Ausnahme, keine Zurückweisung an der deutsch-österreichischen Grenze vornimmt. Diese Ministeranordnung besteht weiterhin.
Warum nimmt Seehofer diese Ministeranweisung nicht zurück oder ändert sie?
Er könnte sie zurücknehmen, aber ich denke mal, dass es da einen großen politischen Rückhalt auch von der Kanzlerin bedarf. Die Kanzlerin, die ja im Herbst 2015 ein ganz deutliches politisches Signal gesetzt hat, Deutschland nimmt die Flüchtlinge auf. Das haben wir ja auch getan, aber man muss ja jetzt mal feststellen, wir sind jetzt 3 Jahre nach der Situation, die wir im September 2015 hatten.
Ja.
Also wir haben als Gewerkschaft Polizei schon im Dezember 2015 die Kanzlerin darauf aufmerksam gemacht, auf die Folgen einer derartigen Grenzöffnung. Und zwar für die Gesellschaft und auch für die Bundespolizei.
Was ist denn jetzt mit diesen angestrebten Zurückweisungen? Man kann ja nur jemanden zurückweisen, wenn das Land, aus dem der Betreffende kommt, also beispielsweise aus Österreich oder aus Italien, denjenigen auch zurücknimmt.
Richtig.
Und was ist, wenn die Länder sagen, nö?
Dann haben wir ein Problem, da muss überprüft werden, inwieweit er in einen anderen sicheren Drittstaat zurückgenommen werden kann. Ja. Und wir müssen hier auch feststellen, die Zurückweisung, die Sie ansprechen, geht nur dort, wo wir Grenzkontrollen durchführen. Sie geht ohnehin nur im Bereich der deutsch-österreichischen Grenze, weil wir hier eine Ausnahme haben von dem Schengener Kontrollstandard.
Was ist denn mit diesen Transitzentren? Das ist ein Beschluss letztlich der Europäischen Union, dass man gesagt hat, man möchte in Nordafrika Zentren für Flüchtlinge aufmachen und die entsprechenden Regierungen, beispielsweise die libysche jetzt zum Schluss oder auch die tunesische, sagen, mit uns nicht.
Ja, diese Transitzentren wären aus meiner Sicht heraus ein strategischer Ansatz, um den Menschenhändlern auf dem afrikanischen Kontinent das Handwerk zu legen. Man muss ja sehen, dass da wirklich eine Kriminalität sich entwickelt hat, die menschenverachtend ist, aber die auch noch ihr Geld damit bezieht.
Ja, aber was machen Sie, wenn die Länder nicht mitspielen?
Da muss jetzt außenpolitisch reagiert werden, da muss Druck aufgebaut werden, dass wir also hier polizeiliche Maßnahmen treffen können.
Wir wollten sprechen über die sogenannten islamistischen Gefährder, also über Menschen, die in Deutschland leben und diesen Staat erstens verachten und zweitens ablehnen und drittens möglicherweise aktiv bekämpfen. Für wie gefährlich halten Sie diese Szene?
Also ich halte sie für sehr gefährlich, und wenn es Möglichkeiten gibt, sie außer Landes zu bringen, dann müssen die außer Landes gebracht werden. Denn wer nichts für diesen Staat übrig hat und kein Deutscher ist, den müssen wir dann also auch dahin zurückbringen, wo er hergekommen ist.
Wie ist es, wenn er Deutscher ist? Dann haben wir ein Problem.
Dann haben wir ein Problem, da müssen wir ihm eine Gefährdung nachweisen. Da muss er Straftaten begangen haben, dass wir ihn dann also wirklich aus dem Verkehr ziehen können, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.
Also jetzt ist ja medial durchgegangen in den letzten Tagen und Wochen die Geschichte von Sami A., islamistischer Gefährder. Angeblich, er bestreitet das, ehemaliger Leibwächter von Bin Laden, hat sich mehr als 10 Jahre durch alle Gerichtsinstanzen prozessiert, um nicht abgeschoben zu werden. Jetzt die Abschiebung und die Möglichkeit, dass man ihn wieder zurückholen muss. Wie schätzen Sie das ein?
Also in Deutschland gilt die Gewaltenteilung. Die Polizei hat hier in dem Augenblick einen richterlichen Beschluss umgesetzt, wo sie davon ausgehen konnte, dass dieser richterliche Beschluss umgesetzt werden müsste. Wenn es jetzt Erkenntnisse gibt, dass es eine Aufhebung dieses Beschlusses gibt, dann müssen wir ihn möglicherweise auch wieder zurückholen. Da sind wir der Gewaltenteilung, dem Prinzip schuldig, auch wenn es schwer erklärbar ist in der Bevölkerung, weil wir ja hier einen Gefährder haben, der außer Landes gebracht werden müsste. Hier muss ganz sauber von den Behörden abgearbeitet werden. Polizei vollzieht hier die Entscheidung der Gerichte.
Also, wir müssen nicht in alle juristischen Details gehen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat gesagt, die Abschiebung war rechtswidrig. Dagegen wurde jetzt Einspruch erhoben. Jetzt wird es irgendwie vermutlich auf der nächsthöheren Ebene verhandelt und irgendwann entschieden. Nur wenn der zurückgeholt werden muss, bedeutet das im Umkehrschluss, dass in den Umfragen die AfD 1-2 Prozentpunkte hochgeht?
Ich glaube, dass wir bei dem Thema innere Sicherheit immer die Folgeabschätzung brauchen. Wie wirkt es in der Öffentlichkeit? Wie wirkt das im Umgang mit Gefährdern? Wie wirkt das im Umgang mit Terroristen? Aber wie wirkt das auch im Umgang mit Parksündern, die wir haben? Denn genau das wird ja immer als Vergleichsgröße herangezogen. Ich glaube, dass auch Politik ist, viel mehr erklären muss, welches Ziel sie in der inneren Sicherheit verfolgt.
Aber Ihre Einschätzung ist schon auch, man muss einen Menschen, der diesen Staat ablehnt und bekämpft, zurückholen für viel Geld nach Deutschland, wenn irgendetwas zuvor rechtswidrig gelaufen ist.
Wir sind in einem Rechtsstaat. Diesem Rechtsstaatsprinzip sind wir verpflichtet. Auch wir gerade als Polizeibeamte sind dem verpflichtet. Und wir müssen es dann erklären, warum wir es machen. Auch wenn es manchmal umständlich ist und wenn es aber auch manchmal sehr viel Worte bedeutet. Wir brauchen da unbedingt Transparenz, um das Vertrauen in diesen Staat wiederherzustellen.
Wagen Sie zu prognostizieren, wie diese Geschichte ausgehen wird?
Wir haben in diesem Zusammenhang sehr viele erlebt. Da muss auch noch der tunesische Staat mitspielen und spielt auch eine große Rolle. Da wage ich keine Prognose mehr. Da sind noch andere Interessen, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sehen können.
Sie bzw. Familie lebt in Braunschweig. Dienstsitz ist, glaube ich, Berlin.
Ja, also meine Dienststelle wäre noch Uelzen, aber ich bin überwiegend in Berlin.
Und sind jemand, der sonst im Bundesgebiet sehr oft und sehr regelmäßig unterwegs ist.
Ja, zu im Sinne der Kollegen.
Zu welchen Terminen?
Querbeet. Das ist ein Termin morgens um 8 in Berlin. Das kann aber genauso gut sein, am Abend eine Veranstaltung in Düsseldorf. Das sind Veranstaltungen, politische Gespräche mit Parlamentariern. Aber natürlich auch der Kontakt zu den Mitgliedern ist wichtig, in den einzelnen Dienststellen. Oder auch, was ganz wichtig ist, Einsatzbetreuung. Wir haben letztes Jahr im G20, bin ich vor Ort gewesen, bei den Kollegen, habe sie aufgesucht. Natürlich nicht bei den Brennpunkten, aber dann, wenn sie eben Ruhephasen hatten, um sich mit ihnen zu unterhalten, wie nehmen sie den Einsatz wahr?
Wenn Sie es ansprechen, G20, diese brutalen Auseinandersetzungen damals im Sommer letzten Jahres, hätten Sie es für möglich gehalten vorher?
Es war vorhersehbar. Das lag alleine schon an dem Wahl des Veranstaltungsortes. Wir haben auch davor gewarnt. Man muss auch sehen, dass Hamburg als eine Metropole mitten in Hamburg so eine Veranstaltung durchzuziehen, dass das für den innerstädtischen Verkehr bedeutet hat, das war alles vorhersehbar gewesen. Und wir haben auch als Gewerkschaftspolizei gewarnt.
Ein Ausnahmezustand über viele Tage, letztlich mit massiven Auswirkungen auf die Betroffenen und ein regierender Bürgermeister, der damals gesagt hat, das alles wird ablaufen wie das Hafenkonzert.
Klassische politische Fehleinschätzung. Man hätte auf die Experten hören müssen. Es gab die Erkenntnis, es gab die Warnung vom Verfassungsschutz. Auch der Bundesnachrichtendienst hat darauf hingewiesen, dass es ausländische Gruppierungen gibt, die nach Deutschland einsickern werden, um eben Gewaltszenarien zu inszenieren.
Ist eine Konsequenz aus Hamburg, dass man linksextreme Gewalt in Deutschland ein Stück weit unterschätzt hat?
Das will ich nicht unbedingt sagen, aber man muss schon sehen, dass Hamburg eine Szene hat, die ja schon seit Jahren bekannt war. Auch das gehört zu dieser Fehleinschätzung dazu. Die neue Flora ist ja nicht etwas, was erst seit Neuem entstanden ist. Wir haben schon die Auseinandersetzung gehabt in den 80er Jahren um die Hafenstraße. Das ist ja in Hamburg zu einer Kultur entwickelt, die geduldet wurde. Und da muss man ansetzen.
Was ist dann die Konsequenz, dass man politische Großveranstaltungen dieser Größenordnung in einer Metropole wie Hamburg oder auch Berlin oder von mir aus auch Stuttgart gar nicht machen kann?
Das darf nicht die Konsequenz sein. Man muss auf die Experten hören, die dann sagen, lasst uns das durchführen. Wenn es Hamburg ist, lasst uns einen anderen Veranstaltungsort nehmen. Oder wenn es Deutschland ist, dass man dann auf die Experten hört und sagt, gibt es Veranstaltungsorte, die für uns das polizeiliche Handeln, das Agieren vereinfachen und auch gleichzeitig wir ein Gastgeber sein können. Ich glaube, das ist immer das Spannungsfeld, in dem sich Polizei bewegen wird. Wir haben vor einigen Jahren den NATO-Gipfel in Baden-Baden gehabt. Mir ist nicht bekannt, dass es dort zu vergleichbaren Auseinandersetzungen, ich war nämlich auch dort vor Ort gewesen.
War die Polizei in Hamburg deshalb auch ein Stück weit überrascht, weil sich eigentlich das Image der Polizei in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren eher in die positive Richtung gedreht hat?
Also da ich die handelnden Kollegen in Hamburg kenne, die Polizei war weniger überrascht. Aber es ist genau, wenn ich der Polizei eine politische Leitlinie gebe, wie sie ihren Auftrag zu erledigen hat, dann wird es kompliziert für Polizei. Wenn man Polizei ihr Handwerk machen lässt, man muss natürlich auch sagen, welches politische Ziel verfolge ich mit dieser Veranstaltung. Aber genau die anderen Bilder, die man nicht haben wollte, die haben sich jetzt in Hamburg festgesetzt.
Die Gewalt gegen Polizisten, die Gewalt gegen Rettungskräfte, darüber wollen wir reden mit Jörg Radek, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. Eingangs der Sendung haben wir das Thema kurz touchiert. Dieser Komplex, hat der zugenommen? Ist das härter, ist das brutaler geworden in den letzten Jahren? Oder ist das nur eine irrtümliche mediale Wahrnehmung?
Nein, er hat bedauernswerterweise zugenommen. Es ist ursächlich die Respektlosigkeit gegen denjenigen, der die Uniform trägt, aber auch gegen denjenigen, der zur Rettung verpflichtet ist. Es hat die Qualität zugenommen, weil man ja sagt, der Polizist, der in einem Fußballeinsatz besonders geschützt ist durch eine Körperschutzausstattung, na, der wird das schon abkönnen, wenn ich ihn dann mit einer Flasche bewerfe. Diese Annahme, die führt zu einer zusätzlichen Verrohung.
Aber welche Erklärung finden Sie auch für sich persönlich, dass Rettungssanitäter im Einsatz, also Beispiel, die reanimieren ein Kind, Gleichzeitig tritt irgendeine Figur auf und demoliert den Rettungswagen, weil er aus seiner Einfahrt oder Ausfahrt nicht rauskommt. Welche Erklärung finden Sie für sowas?
Ich denke, es ist insoweit, wenn man überhaupt sich bemüht, jetzt eine Erklärung zu finden, Oberflächlichkeit, Gedankenlosigkeit, aber auch Rücksichtslosigkeit, ein Ausleben eines Egoismus, der auf Kosten eines anderen Individuums geht. Ob es der Rettungssanitäter ist oder der Polizist, der Uniform trägt, es vernachlässigt völlig, dass da ein Mensch agiert und insbesondere perfide ist dann, wie Sie auch beschreiben, ein Rettungssanitäter, der ja helfen möchte.
Ja, und die Liste lässt sich ja erweitern. Es gibt Feuerwehrmänner, die von ähnlichen Dingen berichten. Es gibt in der Notaufnahme Ärzte, Pfleger, Schwestern, die von sowas berichten.
Also man muss sich da genau die Tätertypen anschauen. Sind das wirklich jemanden, der gestört ist, der eine Neurose hat? Aber trotzdem, wir müssen da, denke ich, als Gesellschaft insgesamt ansetzen. Und das beginnt bei der Verrohung von Sprache, auch von Verhaltensmustern, von Höflichkeiten, die wir wahrscheinlich wieder einüben müssen, um diese Gesellschaft in ihrem Umgang, in den Konflikten wieder zu entschärfen und auch zu sensibilisieren.
Müssen wir Dinge dieser Art schärfer bestrafen und sanktionieren?
Wir haben eine Verschärfung des Strafrechts an dieser Stelle schon. Also insbesondere die Gewalt gegen Polizeibeamte, die in der Ausübung ihres Dienstes sind, ist erhöht worden. Man muss es wahrscheinlich erweitern auf die Rettungsdienste, auf die Feuerwehren und vielleicht auch sogar auf die Zugbegleiter der Bahnen, weil die auch einer alltäglichen Gewalt ausgesetzt sind. Und wir müssen dann die Richter und die Staatsanwälte für diese neue Norm schärfen und das sensibilisieren, dass dieses Recht angewandt wird.
Kennen Sie Kollegen, die geprügelt haben?
Also ich selber habe es noch nicht erlebt, wenn, ist das die mediale Berichterstattung, die mich erreicht hat. Ich habe niederschwellige Dinge erlebt, in die ich dann aber auch als Vorgesetzter eingegriffen habe.
Zum Beispiel?
Mir hat die Ansprache gegenüber des Bürgers nicht gefallen. Wenn ich in der Personenkontrolle bin und die Höflichkeitsformeln vergesse, den Tagesgruß vergesse, wenn ich patzig bin, dann sind das für mich Anzeichen, wo ich als Vorgesetzter eingreifen muss, um zu sagen, bevor es hier eskaliert, ziehe ich hier jemand aus der Linie raus.
Einer der Vorwürfe, der sich die Polizei ein Stück weit ausgesetzt sieht, ist das, was man alltäglichen Rassismus nennen könnte. Also, dass beispielsweise Schwarzafrikaner auffallend häufig und sehr viel häufiger als andere kontrolliert werden.
Den Vorwurf kann ich so im Konkreten nicht nachvollziehen, weil es ist natürlich für uns als Polizei schwierig, unsere beruflichen Erfahrungen mit einzubringen. Und wenn wir Kontrollen durchführen, dann liegt da eine Erfahrung dahinter, wo ich dem Kollegen vertraue, dass er Erkenntnisse hat, dass er eben jenen kontrolliert und einen anderen nicht kontrolliert. Da muss ich mich auf seine Einschätzung verlassen können.
Ja, aber Sie lavieren gerade ein bisschen rum, wenn ich das so sagen darf.
Ja, weil es schwer in Worte zu fassen ist, worauf es in dem Augenblick auch tatsächlich ankommt. Der Vorwurf des Racial Profilings ist immer wieder geäußert. Das heißt also, dass ich jemanden aufgrund seines Aussehens und seiner Verhaltensweisen kontrolliere. Das mag es in Einzelfällen geben, aber da ist keine Struktur dahinter.
Anderes Beispiel. In Bonn wird ein jüdischer Professor von einem Deutsch-Palästinenser beleidigt, attackiert. Die Polizei kommt und nimmt nicht den Deutsch-Palästinenser fest, sondern fixiert den jüdischen Hochschulprofessor. Wie um alles in der Welt kann sowas passieren?
Es gibt Zusammenhänge, die kann ich mir auch da nicht mehr erklären. Ob das in der Einsatzhektik ist, gab es da eine falsche Information, gab es da eine Überreaktion der Kollegen, so tief kenne ich den Fall an der Stelle nicht. Das ist etwas, was nicht passieren darf. Dazu ist die Ausbildung der Polizei zu professionell. Deswegen versuchen wir auch in Einsatztraining situativ auf solche Situationen einzugehen. Sowas darf nicht passieren.
Amnesty International sagt, es gibt auch in Deutschland sowas wie eine strukturelle Polizeigewalt. Macht Sie eine solche Aussage nachdenklich?
Die macht mich nachdenklich, weil es ist ja ein massiver Vorwurf gegenüber der Polizei. Aber ich wiederhole mich an der Stelle, ich glaube nicht, dass wir ein strukturelles Problem haben. Es gibt individuelle Überforderung, die darf man nicht leugnen, aber mit Sicherheit kein strukturelles Problem.
Haben wir vielleicht doch ein strukturelles Problem, weil 98% aller eingeleiteten Strafverfahren eingestellt werden? Mit anderen Worten, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus?
Also in der Systematik der Gewaltenteilung ist ja der Vorwurf der Gewaltausübung gegenüber der Polizei. Aber wir haben ja auch schon die Situation, dass die Behörde, in der diese Gewalt vermeintlich festgestellt wird, gar nicht selber ermittelt, sondern eine andere Behörde ermittelt. Und so weit würde ich nicht gehen, dass Nachbarbehörden also dann schützend sich vor ihre Kollegen stellen. Denn letztendlich geht es um den gesamten Ruf der deutschen Polizei.
Medial betrachtet könnte man meinen, wir leben in Deutschland in einer Welt voller Kriminalität und voller Verbrechen. Wobei, wenn man sich, glaube ich, die aktuelle Kriminalstatistik anguckt, da sieht's komplett anders aus.
Wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen dem, was die Menschen fühlen, also subjektive Wahrnehmung von innerer Sicherheit, und dem, was die Statistik ausweist. Deutschland ist eins der sichersten Länder weltweit. Wir haben sinkende Kriminalzahlen, beispielsweise bei Gewaltdelikten, die wir zu verzeichnen haben. Aber wir müssen auch sehen, dass die Qualität der angewandten Gewalt, dass die steigt.
Was meinen Sie damit?
Dass es nicht reicht, jemanden niederzuschlagen, sondern wenn er am Boden liegt, wird doch nachgetreten. Wir merken das an den verwandten Waffen, dass es nicht nur der Faustschlag ist, sondern dass es die zerbrochene Glasscherbe ist, die genommen wird, um jemanden zu verletzen. Daran merkt man, dass die Qualität von Gewalt sich verändert hat und zugenommen hat.
Erklärung?
Rücksichtslosigkeit gegenüber dem anderen. Auch die nicht mehr abschätzen können, dass derjenige, der Täter ist, keinen Respekt mehr vor dem Opfer hat und nicht mehr abschätzen kann, was er überhaupt anrichtet.
Auch wenn wir es in den Details nicht mehr besprechen können, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, zunehmend? Fragezeichen.
Ja, wir müssen schauen, dass wir da also ein verbessertes Anzeigeverhalten haben, dass wir durch stärkere Anzeigenaufnahmen auch bei Missbrauch, sexuellen Missbrauch steigende Zahlen haben, wo man sagen kann, diese Zahlen steigen deswegen, weil wir hier ein Transparenz haben im Anzeigeverhalten.
Angenommen, Sie dürften entscheiden, wie sich die innere Sicherheit verändern sollte. Was würden Sie da in erster Linie machen?
Ich würde nicht nur auf die Personalverstärkung gucken, ich würde auch sehen, dass wir das, was wir in den letzten Jahren hatten, nämlich ein Auseinanderdriften von rechtlichen Entwicklungen, Versorgungsrecht, Beamtenrecht, dass wir das stärker zusammenführen müssen. Wir müssen auch die soziale Seite der Polizei betrachten. Die Mehrbelastung, die Polizei durch Überstunden hat, die müssen wir besser abfedern als bisher. Das schaffen wir durch mehr Einstellung, aber wir müssen auch mehr tun für die, die da sind.
Brauchen wir auch für die Gesamtbevölkerung mehr Vorbeugung, mehr Prophylaxe, mehr Prävention?
Das geht einher damit, dass wir die Kostenbrille, unter der Polizei lange Jahre betrachtet wurde, dass wir die absetzen müssen, dass wir mehr Polizeiarbeit betrachten müssen. Wer ist Opfer von Gewalt und wie können wir diese Gewalt verhindern? Wie können wir Wohnungseinbrüche verhindern? Hier sind wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden, weil wir das als eine besondere Deliktart erkannt haben und dann auch Gegenstrategien entwickelt haben.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie da waren.
Ich habe mich gefreut für die Einladung. Dankeschön.
Eins gehört.